HR Info, der Tag in Hessen.
Mit Gabi Beck. Auch wenn es nichts mehr ändert an dem Tod der 14-jährigen Aileen, der mutmaßliche Täter hat jetzt die Tat zugegeben. Und nicht nur das, er hat die Ermittler zum Ort des Verbrechens geführt, der 29-jährige Vorbestrafte aus Waldsolms in Mittelhessen. Das haben die Ermittler heute bekannt gegeben und Mittelhessen-Reporter Anne Bartram beobachtet den Fall für uns seit langem. Wir haben ihn gefragt, wie es jetzt zu diesem Geständnis gekommen ist.
Also die Staatsanwaltschaft bzw. der zuständige Staatsanwalt, der hat mir vorhin eben erzählt, dass sie den Beschuldigten mehrmals vernommen haben, er erst die Tat immer wieder bestritten hat und jetzt eben am Freitag dann zugegeben hat, weil einfach, naja, die quasi Beweislast aus ihrer Sicht ziemlich erdrückend war und eben gestanden hat, dass er Aileen im Kreis Gießen in einem Feldweg umgebracht hat, sie dort in der Nähe wohl abgelegt hat, zunächst auch einige Kleidungsstücke dort noch waren und das hat er eben jetzt zugegeben und genau so hoffte jetzt die Staatsanwaltschaft oder so ist sich die Staatsanwaltschaft jetzt eigentlich sicher, dass sie ein ganz großes Stück weiter ist, eben aufzuklären, was da passiert ist. Ein Motiv, das wollte die Staatsanwaltschaft allerdings aus ermittlungstaktischen Gründen, wie sie mir gesagt hat, noch nicht mitteilen.
Und Arne Bartram sagt auf die Frage, warum der verurteilte Sexualstraftäter überhaupt auf freiem Fuß war, Folgendes.
Er war mehrere Jahre in der Psychiatrie, also er hat als Jugendlicher versucht, ein 11-jähriges Mädchen zu vergewaltigen, saß dann mehrere Jahre in der Psychiatrie, musste dort dann aber nach rund 9 Jahren entlassen werden, war dann auch unter sogenannter Führungsaufsicht, also das heißt, die Behörden haben genau hingeschaut, was er macht. Allerdings musste dann diese Führungsaufsicht irgendwann auslaufen, weil er eben nicht mehr mit Sexualstraftaten aufgefallen ist. Jetzt hat sich aber in den letzten Wochen und Monaten rausgestellt, naja, dass es wohl schon Vorfälle gab, auch jetzt in den letzten Monaten, dass er immer wieder wohl Mädchen auch in seinem Heimatort in Waldsolms im Lahn-Dill-Kreis belästigt haben soll. Es gab wohl sogar mehrere Anzeigen und da muss jetzt auch vor allem die Polizei hier in Mittelhessen noch intern untersuchen, warum man dort eben nicht strenger auch mit dem Beschuldigten umgegangen ist.
Wie ist die Polizei denn überhaupt auf den Tatverdächtigen gekommen? Dazu meint Arne Bartram.
Auf die Schliche gekommen ist man ihm durch Funkzellenauswertung. Also man hat quasi gecheckt, wo auch sein Handy, wo das Handy von Aileen eben eingeloggt war. Und da kam eben raus, dass der Beschuldigte in der Tatnacht Ende Juli dort am Teufelsee, also wo auch später die Leiche gefunden wurde, am Teufelsee, in der Wetterau ja eingeloggt war und da er ja eben als vorbestrafter Sexualstraftäter den Behörden bekannt war, ist man ihm dann quasi relativ schnell auf die Schliche gekommen und hat vermutlich da auch sehr schnell einen Zusammenhang gesehen und konnte ihn dann ja auch wenige Tage später festnehmen.
Wie geht es jetzt juristisch in diesem Fall weiter?
Also die Staatsanwaltschaft, die versucht jetzt natürlich noch alles zusammenzutragen, was sie hat. Und so wie das jetzt aussieht, wird das auf eine Anklage wegen Mordes hinauslaufen. Also man kann dann quasi, dann geht es im Prinzip um eine lebenslängliche Freiheitsstrafe. Allerdings wird das noch eine ganze Weile dauern, hat mir die Staatsanwaltschaft gesagt. Also da müssen jetzt wirklich nochmal alle Beweise müssen nochmal quasi durchgegangen werden. Und bis es wirklich eine Anklage und einen Prozess gibt, das wird wahrscheinlich noch mehrere Monate dauern.
Sagt Mittelhessen-Reporter Arne Bartram, der Tatverdächtige im Fall Aileen, hat jetzt die Tötung der 14-Jährigen zugegeben. Sie war im Teufelsee in Mittelhessen tot aufgefunden worden. Wir erinnern uns alle an den letzten Freitag. Über 800 Lufthansa-Flüge waren gestrichen, genau am letzten Tag der Sommerferien in Hessen. Das traf die Lufthansa hart, war aber Teil des Druckmittels der Piloten, um ihren Forderungen im Tarifstreit mehr Power zu verleihen. Heute nun die Wende. Eigentlich wollten die Piloten morgen schon wieder streiken. Die Lufthansa hat offenbar eingelenkt. Roman Warschauer hat die Einzelheiten. Wie sieht die Einigung denn jetzt konkret aus?
Im Detail wissen wir das noch nicht. Cockpit spricht derzeit von einer Teileinigung. Da geht es wohl im Kern zum einen um mehr Geld, zum anderen auch um sogenannte Strukturfragen. Die Details, die wolle man jetzt noch in den nächsten Tagen erarbeiten.
Eigentlich waren ja heute keine Gespräche mehr geplant. Warum haben sich die beiden Seiten jetzt doch so schnell noch geeinigt?
Ja, tatsächlich hatte Cockpit gestern mit dem Streikaufruf auch gleich noch ein Hintertürchen sozusagen offen gelassen und gesagt, also wir bieten euch Gespräche an. Wir haben auch schon gehört, ihr seid dazu bereit. Wenn ihr da ein wirklich substanziell neues Angebot mitbringt, dann würden wir diesen Streik auch wieder absagen. Und Lufthansa hatte dann eben heute auch angekündigt, ein neues Angebot mitzubringen. Und dass sich das Ganze dann auch relativ lange noch hingezogen hatte, eigentlich hatte die Lufthansa sich selbst eine Deadline bis 12 Uhr gesetzt, die dann aber gerissen wurde. Und das deutete schon dann darauf hin, dass man offenbar auf dem richtigen Weg war und weiterverhandelt hat.
Das Bodenpersonal hat gestreikt, die Piloten haben bei der Lufthansa gestreikt. Mit beiden gibt es nun eine Einigung. Heißt das, Passagiere bei der Lufthansa sind jetzt vor weiteren Streiks geschützt oder gibt es noch immer offene Baustellen in dem Konzern?
Neben diesen beiden Gewerkschaften, Verdi für den Bodencockpit, für die Pilotinnen und Piloten, dann gibt es ja noch eine dritte Gewerkschaft im Bunde, das ist UFO, für die Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter zuständig. Da gibt es noch eine Friedenspflicht, das heißt, da darf aktuell nicht gestreikt werden. Es gibt wohl auch schon Tarifgespräche zwischen beiden Seiten. Diese Friedenspflicht, die endet aber am 31. Oktober. Und wenn man bis dahin sich nicht auf einen neuen Tarifvertrag geeinigt hat, dann könnte es da durchaus auch Streiks geben. Das ist bei der Lufthansa an sich, bei den Lufthansa-Töchtern, beispielsweise bei der Eurowings oder bei der Eurowings Discover. Da kann es auch noch Tarifkonflikte geben, bei der Eurowings beispielsweise. Da gab es von den Piloten bereits eine Urabstimmung. Auch die haben sich für Streiks ausgesprochen. Und auch bei der Langstreckentochter Eurowings Discover, auch da könnte es noch zu Auseinandersetzungen mit den Arbeitnehmern kommen.
Sagt Roman Warschauer, unser Wirtschaftsreporter, über den nun abgewendeten Pilotenstreik bei der Lufthansa, der morgen also nicht stattfindet. Viele haben im letzten November im Fernsehen live mitgefiebert, als die Salzbachtalbrücke der A66 bei Wiesbaden gesprengt worden ist. Inzwischen hat der Neubau seine Fortschritte gemacht. Heute ist dort das erste Teil der künftigen Fahrbahn auf einen Pfeiler geschoben worden. Dort, wo vorher eine Lücke klaffte, sieht es nun schon wieder viel mehr nach Brücke aus, sagt Birgitta Söhling. Sie berichtet von dort.
Der erste Teil der künftigen Fahrbahn wird in Position gebracht. Für die Autobahn GmbH ist das ein Meilenstein. Ingenieur Ulrich Neuroth deshalb leicht angespannt.
Die ersten 100 Meter sind zusammengebaut, geschweißt. Der Korrosionsschutz ist durchgeführt und wir ziehen jetzt 78 Meter bis zum ersten Pfeiler.
Vom massiven Unterbau am Anfang der Brücke geht es Zug um Zug in Richtung Pfeiler. Dazwischen klafft ein Abgrund. Die Arbeiten laufen seit 6 Uhr früh. Gegen Mittag kragt das tonnenschwere Stahlbauteil schon 35 Meter weit über das Salzbachtal aus, freut sich Ulrich Neuroth.
Also der Erfolg ist ja da, er ist sichtbar. Die ersten Meter sind geschoben. Und dann bin ich optimistisch, dass wir den Rest im Laufe des Tages hinbekommen.
Es ist eine kippelige Angelegenheit. Damit das schwere Teil nicht zu sehr durchhängt, ist vorne dran eine rote Hilfskonstruktion, die ins Auge sticht. Bauleiter Matthias Achauer.
Der Vorbauschnabel ist zum einen leichter als die Konstruktion, zum anderen hat er eine leicht bananenförmige Krümmung und kann den Durchhang, der in diesem freien Kragarm entsteht, entsprechend ausgleichen. Ja, mit dem Vorbauschnabel wird sozusagen auch der erste Pfeiler dann angezielt.
Der Koloss bewegt sich etwa 10 Meter pro Stunde mit Hilfe von Stahlseilen und hydraulischen Pressen, die Zug und Druck ausüben. Das Prinzip ist uralt, lächelt Ulrich Neuroth von der Autobahn GmbH.
So ähnlich wie das mal die alten Ägypter gemacht haben, als sie die Blöcke da die schiefe Ebene hochgezogen haben. Die Bilder kennt, glaube ich, jeder. Das ist natürlich hier nicht der Fall, hier sind wir in der Waagrechten. Aber das Prinzip ist das gleiche, es wird am Seil gezogen.
Für Neuroths Chefin aus Berlin ist das spektakulär genug, sich selbst ein Bild zu machen. Die Autobahn GmbH arbeite mit hoher Schlagzahl daran, bundesweit Brücken zu sanieren, betont Anne Redmann.
Unsere Aufgabe ist, die Infrastruktur in Deutschland, die Autobahnen, instand zu halten. Und wir haben eine Infrastruktur übernommen, die durch die hohe Verkehrslast, die schweren LKWs ganz schön in Mitleidenschaft gezogen ist. Und wir müssen die Sanierung der Brücken von derzeit ungefähr 200 auf 400 Brücken pro Jahr steigern. Das erfordert einen ganz schönen Aufwand, sowohl unserer eigenen Kolleginnen und Kollegen als auch der beteiligten Unternehmen.
Hier in Wiesbaden schweißen Arbeiter auf dem Montageplatz schon das nächste Fahrbahnteil zusammen, das wahrscheinlich Mitte November hinten dran geschoben wird. Insgesamt sind 4 Bauteile nötig, um die Entfernung von 360 Metern bis zum anderen Ende der Brücke zu überspannen. Der Rekordsommer hat die Arbeiten leicht ausgebremst. Manchmal war es schlicht zu heiß zum Schweißen, verrät Bauleiter Matthias Achauer.
Man muss sich das jetzt auch vorstellen, gerade in diesem Stahldruck, wenn da von morgens die Sonne drauf knallt und man hat jetzt schon Schattentemperaturen über 30 Grad und man schweißt hier den Stahl zusammen, das sind irre Temperaturen und da mussten dann teilweise die Arbeiten am Nachmittag eingestellt werden, weil da keine Umweltbedingungen mehr waren, wo man auch wirklich vernünftig was arbeiten konnte.
Trotzdem hält die Autobahn GmbH an dem Ziel fest, die Südbrücke Ende 2023 für den Verkehr freigeben zu können, der dann vierspurig darüber läuft, bis die Nordbrücke 2025 auch fertig wird.
Dann wird das Verkehrschaos rund um Wiesbaden hoffentlich endgültig beendet sein. Das hoffen viele. Birgitta Söhling begleitet für uns die Bauarbeiten der Salzbachtalbrücke. Wir gegen das Virus. Der Kampf gegen Corona ist nicht zu Ende, aber seit heute steht uns eine verbesserte Waffe zur Verfügung. Die ersten angepassten Booster-Impfstoffe treffen bei den Hausärzten auch in Hessen ein und können ab sofort verimpft werden. Reporter Jan Eggers berichtet und beginnt seinen Bericht in der Praxis von Sabine Wicker.
Zum einen müssen wir sie impfen, weil sie sind medizinisches Personal. Medizinisches Personal hat eine erhöhte Infektionsgefährdung. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist ihr Alter. Auch für Menschen ab 60 gibt es jetzt eine Empfehlung für die zweite Boosterimpfung. Deswegen hätten wir hier.
Für Sabine Wicker, Professorin und Arbeitsmedizinerin am Frankfurter Uniklinikum, ist es ein alltäglicher Vorgang. Seit heute steht ihr hochoffiziell ein neuer Impfstoff zur Verfügung, beziehungsweise sogar zwei mRNA-Impfstoffe von den konkurrierenden Anbietern Moderna und BioNTech. Für einen weiteren hat BioNTech die Zulassung beantragt. Er ist schon an die aktuell vorherrschende Virusvariante Omikron BA5 angepasst. Besser auf diesen noch besser angepassten Booster warten? Sabine Wicker rät davon ab. Die Ständige Impfkommission STIKO, deren Vizevorsitzende sie ist, empfiehlt eine vierte Impfung für über 60-Jährige und Risikopatienten 6 Monate nach der letzten Impfung oder der letzten Infektion. Ihnen verspricht der neue, angepasste Impfstoff einen verbesserten Schutz, auch in der noch nicht für BA5 vorbereiteten Variante.
Es ist biologisch meines Ermessens plausibel, dass die Variantenimpfstoffe eine etwas breitere Abdeckung bieten werden. Wir wissen ja zum aktuellen Zeitpunkt nicht, welches Virus im Herbst, im Winter zirkulieren wird. Ist das dann überhaupt noch BA4, BA5 oder ist es schon wieder ein ganz anderer Virustyp? Das wissen wir nicht. Wir werden, solange wir keinen universellen SARS-CoV-2-Covid-19-Impfstoff haben, der Virusevolution immer einen Schritt hinterherhinken.
Das Virus verändert sich und das führt dazu, dass auch eine neue Variante und damit eine neue Corona-Welle nach dem Herbst sehr wahrscheinlich sind. Mit ihr rechnet auch der Frankfurter Virologe und Laborarzt Martin Stürmer.
Wir werden Infektionen sehen, wir werden auch im Herbst und Winter wieder deutlich mehr Infektionen sehen. Mit den angepassten Impfstoffen können wir sicherlich vorbeugen, aber ob das Virus sich danach richtet und nicht doch mit einer anderen Variante kommt, das haben wir nicht im Griff, da müssen wir abwarten und lernen.
Martin Stürmer erwartet, dass nun jeden Herbst ein angepasster Corona-Impfstoff zur Verfügung steht, wie bei der Grippe. Und auch wie bei der Grippe wird die Impfkampagne wohl 2 bis 3 Monate dauern. Vor allem Menschen in Pflegeheimen sollten sich nach Ansicht von Hessens Sozialminister Kai Klose von den Grünen mit dem neuen Impfstoff schützen. Mit großem Andrang rechnen die Länder laut einer dpa-Umfrage nicht.
Neue Corona-Booster-Impfstoffe, Jan Eckers hat berichtet und das war der Tag in Hessen mit Gabi Beck. Alles Wichtige aus Hessen finden Sie auch jederzeit auf hessenschau.de.